So, Boris, dann Teil 2 von deiner Geschichte. Sprechen wir weiter.
Ich meine, 8.4. war der Schuldspruch, 29.4. ja erst dann das Strafmaß. Versucht man, oder kann man das überhaupt, sich in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereiten, dass man in den Knast geht? Versucht man, mit jemandem zu sprechen, der schon mal im Knast war?
Ja, man versucht, mit ehemaligen Gefangenen zu sprechen. Man schaut sich die Gangsterfilme an, ja, und man liest Bücher und so weiter. Aber so ganz verstehen kann man es nicht. Man glaubt doch vieles nicht. Mhm. Und vieles wird auch nicht eben geschrieben, weil es doch teilweise zu brutal ist. Und diese Zeit, der 8. April bis zum 19. April, war meine schlimmste Zeit, weil...
Schlimmer als im Gefängnis?
Ja, weil das Ungewisse. Ich wusste nicht, ob ich verurteilt werde und wenn, wie lange und ob ich eine Bewährung bekomme. Ja. Und das war die schlimmste Zeit, weil man einfach nicht weiß, wohin geht der Weg. Also das schlimmste Ausmaß hätte sein können 8 Jahre. Ja. Und das Beste hätte sein können eine Bewährungsstrafe. Und zwischen beiden Welten bin ich gependelt. Und auch meine Anwälte haben mir gesagt, also Herr Becker, bereiten Sie sich aufs Schlimmste vor und hoffen Sie aufs Beste. Mhm. Und so bin ich in diesen 3-4 Wochen mit mir, auch dann mit meiner Frau umgegangen, viel im Hyde Park spazieren gewesen, traurig gewesen, dann gefasst gewesen. Also die Achterbahnfahrt der Emotionen, die war unglaublich. Und es war dann letztendlich leichter, die Entscheidung zu akzeptieren, als sie dann passiert ist. Weil dieses Ungewisse macht einen wahnsinnig.
Denkt man da eigentlich auch in gewissen Momenten an sowas wie Flucht?
Also ich nicht. Vielleicht gibt es andere, die daran gedacht haben. Nein, also ich war jetzt erstmal, versuchte ich, das zu akzeptieren. Dass dir komplett die Kontrolle über dein Leben genommen wird. Mhm. Dass du nicht mehr Herr der Lage bist. Dir wird die Freiheit genommen. Das ist das höchste Gut, was man einem Menschen nehmen kann, ist die persönliche Freiheit. Das kann man erst verstehen, wenn sie nicht mehr da ist. Das kannst du nicht mit Geld aufwerten und auch nicht mit der Gesundheit aufwerten. Wenn dir die Freiheit genommen wird, ist es die Höchststrafe. Und damit klarzukommen, man spielt im Kopf diese unterschiedlichen Variationen. Ne? Mhm. Bewährung oder eben jahrelange Haft. Was dazu kommt, war der 19. April, der Geburtstag meiner Frau. Das heißt, ich war in der Tat morgens im Blumengeschäft, habe ihr Blumen gekauft und habe mich dann umgezogen oder packt. Wie packt man fürs Gefängnis? Auch schwierig.
Das beschreibst du ja auch wirklich sehr eindringlich.
Was packt man da ein?
Was packt man denn da ein?
Ja, man packt Trainingsanzüge, aber darf man schwarze, darf man blaue, darf man weiße? Wie viel davon? Wie viele Schuhe nimmt man, die neuesten Schuhe, nimmt man alte Schuhe, was für Socken, Unterhose, das weißt du alles nicht. Du weißt nur, dass du nicht weißt, wie lange du rein musst. Das ist das Schlimmste überhaupt. Und wir haben dann unseren Sohn oder meinen Sohn Noah abgeholt auf dem Weg in den Gerichtssaal. Und dann kommt man in den Saal und man muss sich vorher verabschieden, weil man nicht weiß, ob man sich nach dem Urteil nochmal sieht. Also das wünsche ich nicht mehr am schlimmsten Fall.
Dann sitzt du ja in diesem Glaskäfig, so beschreibe ich das mal, deine Frau und dein ältester Sohn ja im Publikum. Und dann habt ihr ja alle drei die 2,5 Jahre gehört. Was passiert da in einem?
Das Vorlesen des Urteils, das hat bestimmt eine 3/4 Stunde gedauert von der Richterin.
Das macht einen doch kirre.
Da verstehst du nicht jedes Wort, dann sagt sie wieder 10 Minuten was Positives, dann hoffst du, okay, wird vielleicht eine Bewährung, dann sagt diese 10 Minuten was ganz Schlechtes, da denkst du, Gott, ich krieg hier 7, 8 Jahre. Also du weißt oft gar nicht und ich wusste nicht, bis ich dann abgeführt wurde, in die Zelle im Gerichtssaal, da durfte ich nochmal zu meinen Anwälten und erst die haben mir gesagt, also dass 30 Monate alle anderen Strafen mit inbegriffen sind. Und dann dachte ich schon, okay, es ist also besser, aber trotzdem musste erst mal 30 Monate absitzen. Ja.
Und was ich auch sehr bemerkenswert fand, als du in dem Buch beschrieben hast, wie du deine Hände an die Innenseite dieser Glasscheibe hieltest und dein Erstgeborener und deine Frau von außen. In dem Moment, wo man die Hände da dran hat, ist man da einfach konsterniert? Ist man enttäuscht, dass man auf speziell die beiden jetzt zunächst mal nicht mehr aufpassen kann, was fühlt man da?
Man ist höchst emotional, man ist sensibilisiert, dass sowas passieren kann. Da fließen natürlich die Tränen, aber du kannst ja keinen mehr umarmen, du kannst ja keinen mehr beruhigen. Oder jetzt meine Rolle war auch immer so der Beschützer und der Aufpasser für alle meine Kinder, aber gerade für meinen Erstgeborenen und natürlich auch für meine Partnerin. Du kannst also deine Liebsten nicht mehr so zum letzten Mal drücken. Das ist schon hart, das ist also nichts für schwache Nerven. Aber man muss ja auch anfangen, auf sich selbst aufzupassen, weil du bist erstmal wieder allein.
Ja.
Du wirst abgeführt, in eine Haltezelle geführt und dann bist du mit anderen Häftlingen in einem kleinen Raum. Du weißt nicht, was die gemacht haben, die wissen nicht, was du gemacht hast. Du hast sofort Todesangst.
Fragt man da?
Also ich habe auf den Boden geschaut, ich habe keinen in die Augen und ich habe so meinen Sicherheitsabstand, ich war in der Ecke geblieben und man traut sich da keinen zu fragen, nein.
Wann hat diese Todesangst geendet?
So Gefängnis, das dauert lange. Also Gefängnis geht es auch wirklich jeden Tag ums Überleben, dass du jeden Tag aus der Zelle kommst und du bist mit, also schwerstkriminell, ist ja die Frage da, warum muss einer, der ein Wirtschaftsdelikt gemacht hat, warum muss so einer mit Mördern oder mit Kinderschändern zusammen sein? Diese Frage kann man stellen, aber konnte ich nicht stellen. Das ist einfach das Gefängnissystem in England. Das gibt's wohl in Deutschland so nicht. Ich glaube, in Italien auch nicht. Aber die Frage stellt man nicht, weil es ist einfach so. Und,
aber wie lange dauert das, bis man sich damit abfinden kann? Ich meine, man muss sich damit abfinden, aber
es dauert Monate.
Ja.
Es dauert Monate. Es dauert Monate, bis du einfach das ganz und klar, ganz und gar akzeptierst. Du bist ja am Anfang immer noch von wegen, habe ich das verdient? Mhm. Bist schuld bei anderen? Ich habe das ja nicht bewusst gemacht. Ich habe das nicht vorsätzlich gemacht, was auch stimmt. Trotzdem habe ich Fehler gemacht und dafür muss ich eine Rechnung zahlen. Und du kommst schneller mit der Situation klar, wenn du sie schneller akzeptierst und versuchst, das Beste daraus zu machen.
Damit wir einmal den Zuschauern sagen können, warum du am Ende ins Gefängnis gekommen bist. Warum lachst du?
Ja, weil das ist seit Jahren, wird das einfach falsch beschrieben. Ich weiß nicht, ob die Wahrheit nicht hören wollen oder ob die das für nicht so schlimm finden oder so. Also es war keine Insolvenzverschleppung, nein. Es war keine Steuerhinterziehung, nein, war es nicht. Ich war in, also der Hauptpunkt, Punkt 4, für was ich 30 Punkte bekommen habe, war, weil ich dem Insolvenzverwalter 2,5 Wochen zu spät gesagt habe, wer der Besitzer meines Hauses ist in Leimen, nämlich ich und nicht meine Mutter, dass auf dem Haus eine Hypothek ist, was ja schon längst vor der Insolvenz abgeschlossen wurde, dass ich Mittel aus meinem Firmenkapital genommen habe. Und der vierte Punkt, wo ich schuldig war, ist, dass ich Aktien in einer Start-up-Firma hatte mit einem Wert von 9.000 Pfund. Das habe ich ihm nicht am 13. gesagt, aber am 28. September. Das heißt, wegen diesen 2,5 Wochen bin ich schuldig gesprochen worden und musste 30 Monate ins Gefängnis.
Also wegen 9.000 Pfund?
Ja.
Und weil du nicht gesagt hast, dass das Haus mit dieser Hypothek bei dir ist, sondern weil du gesagt hast, ich weiß es nicht, es war bei dir und nicht bei deiner Mutter.
Ich habe es 2,5 Wochen zu spät gesagt, genau.
Warum hast du es 2,5 Wochen zu spät gesagt?
Ja, ich wusste es nicht, weil ich muss ja die Wahrheit sagen. Ich kann ja nicht sagen, das gehört mir nicht, dann gehört es mir. Oder wenn ich ihm sage, das Haus gehört mir, dabei gehört es meiner Mutter, die da bis zu ihrem Tod gelebt hat. Das heißt, ich habe einfach eine Deadline verstreichen lassen. 200 Wochen, kann man sagen, ist nicht besonders lang. Aber ich habe mich emotional davon getrennt. Ich möchte es nicht mehr beurteilen, ob das jetzt richtig oder falsch war, sondern ich will einfach den Zuschauern, den Zuschauern und den Fans einfach genau erklären, für was ich ins Gefängnis kam. Mhm. Es war auch kein Vorsatz dabei. Also ich habe nicht vorsätzlich dieses geheim gehalten, wie es so gerne überall steht. Das stimmt alles nicht.
Wenn ich das einmal, ich finde, das ist schon sehr verrückt dafür, dann so
das
eine lange
eine
Zeit
harte Bestrafung,
ins
ja? okay.
Zuchthaus zu kommen.
Okay.
Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland natürlich auch ein Sprichwort, Unwissenheit schützt vor Strafe
Richtig.
Nicht. Deswegen. Das beschreibt es, glaube ich, dann ganz gut. In
ich bin schuldig. Niemand andere ist schuldig. Ich habe diese Fehler gemacht. Ich will aber es nicht mehr bewerten, wie es in Deutschland wohl wäre oder in Italien. Mittlerweile habe ich das gemacht. Ich weiß, es wird eine Geldstrafe dafür gehen. Verstehe ich. Mhm. In England sind die Gesetze anders, sind die Strafen anders, sind die, man kann sagen, härter. Und ich habe dafür 30 Monate bekommen. Und das Beste, was man machen kann, ist, jetzt kommt auch die Polizei, kommt die Polizei ja, und sucht nach mir oder hoffentlich nicht. Nein, das Beste, was du wirklich machen kannst als Mensch, ist, das so schnell wie möglich zu akzeptieren und nicht mehr hinterfragen. Ja. Aber danke für die Möglichkeit, ja, weil es war eben nicht Steuerhinterziehung oder Insolvenzverschleppung, ja, oder sonst irgendwas anderes. Ich habe 2,5 Wochen zu spät dem Insolvenzverwalter seine Fragen beantwortet.
Weil wir jetzt ja beide darüber gelacht haben, dass die Polizei hier vorbeifährt. Wie lange hat es denn gebraucht, bis du dann wirklich darüber lachen konntest?
Ja, da kannst du natürlich im Gefängnis nicht drüber lachen, weil jetzt gerade im HMP Wandsworth, in diesem so Zuchthaus, da kommen auch Menschen jedes Jahr um. Also Häftlinge kommen um und die Dunkelzimmer ist unglaublich groß. Aber da man als Häftlinge alle Rechte verliert, wird das nicht groß bekannt gemacht. Ich meine, wahrscheinlich werden die Familienmitglieder werden informiert, aber man, so die Öffentlichkeit bekommt das nicht. Oder viele Menschen werden schwerst verletzt, weil du verprügelt wirst oder mit Messer angegriffen wirst oder einfach bedroht wirst. Das ist normal. Und deswegen ist dieses Lachen, machst du auf keinen Fall während deiner Haftstraße, weil du wirklich versuchst, jeden Tag zu überleben, irgendwie heil aus der Sache zu kommen, bald einen Job zu haben. In meinem Fall war es dann irgendwann mal 2 Jobs, um einfach 1-2 Pfund mehr am Tag zu verdienen und irgendwie heil aus dieser Geschichte herauszukommen.
Du hast auch beschrieben, dass einerseits eine schlechte Nachricht für dich dann eigentlich zur besten wurde. Die schlechte war, dass du sehr gefährdet bist in diesem Gefängnis und daraus wurde dann die gute, dass du eine Einzelzelle bekommen hast. Wusstest du sofort, dass das für dich ein großes Glück sein kann, dass du alleine in der Zelle bist?
Ja, das ist die Frage, ob das ein Glück ist oder nicht. Also Glück war, und da hat das Gefängnis mir einen Gefallen getan, weil sie mich schützen wollten vor anderen Häftlingen. Mhm. Ich bin eine bekannte Persönlichkeit. Ich habe einflussreiche Freunde, ich habe Freunde mit Vermögen. Da kann man mal schnell den Bäcker in Gewahrsam nehmen und sozusagen Lösegeld für ihn fordern. Wäre möglich gewesen, wenn nicht der erste Fall ist und nicht der letzte Fall, das passiert. Und davor wollte man mich schützen. Nachteil ist in der Einzelzelle, man ist allein. Mhm. Man hat keinen, mit dem man mal quatschen kann, wo man Fragen hat, der ihn einfach die Zeit ein bisschen abnimmt, sondern du bist in der Einzelzelle wirklich Mutterseelen allein und du lebst nur in deinem Kopf, du lebst nur in deinen Gedanken, du drehst zurück in der Vergangenheit, was waren die schönen Momente, was waren die Gründe, warum du hier bist und du schaust in die Zukunft, du schaust, wann ich hier rauskomme, was ich dann alles anders machen werde, dass ich aus meinen Fehlern von früher lernen werde. Also du hast unglaublich tolle Vorsätze und die wiederholst du jeden Tag in deinem Kopf.
Hattest du Angst, verrückt zu werden da drin? Die Chance besteht ja.
Ja, die Chance besteht und es sind auch viele, viele Häftlinge verrückt geworden im Gefängnis. Man sagt so, nach 7 oder 8 Jahren wird dich auch in der Freiheit das Gefängnis nie verlassen. Du hast dann auf gut Deutsch, ich sag mal, einen Dachschaden. Also du hast diese Gefängnismentalität, da kommst du nicht mehr raus. Bei mir waren es zum Glück nur 8 Monate, aber auch diese 8 Monate sind unglaublich lang. Es ist jeden Tag aufs Neue ein Kampf gegen dich selber. Natürlich habe auch ich Angstzustände. Natürlich hatte ich einen Moment, wo ich nervös war, wo ich nicht wusste, wie es morgen weitergeht. Auf der anderen Seite war ich schon immer ganz gut unter Druck. Vielleicht hat mir auch da meine aktive Zeit geholfen, dass ich immer unter Druck eigentlich meine beste Leistung hervorgerufen habe. Im 5. Satz, im Wimbledon-Finale, im Tiebreak, das ist auch nichts für schwache Nerven. Und an das habe ich mich erinnert, an das habe ich mich entsinnt und wirklich versucht, meine Lehren daraus zu ziehen.
Nach deiner Gefängniszeit. Du hast davon gesprochen, dass es keinen letzten Kuss nach der Urteilsverkündung gab. Wie war denn der erste in Freiheit?
Der war gut. Nein, ich wurde am 15. Dezember dann im Jahr 2022 nach Deutschland deportiert. Und das war natürlich auch höchst emotional, dass zum ersten Mal meine damalige Partnerin, heutige Ehefrau, am Privatflughafen Biggin Hill begrüßen zu dürfen. Und da waren auch die die Polizei hat uns dann auch den nötigen Raum gegeben, da mal eine halbe Stunde alleine zu sein, weil natürlich ich war schon sehr emotional angepackt, aber schon immer vor deiner Frau. Die hat natürlich geweint wie ein Schlosshund und hat meinen Hals nicht mehr losgelassen und ist immer wieder auf meinen Rücken gesprungen und so. Und als ich dann in die Maschine gegangen bin und über europäischem Flugraum war, da war ich zum ersten Mal ein bisschen entspannter. Wir sind dann in Stuttgart gelandet, also entgegen der Meinungen, nicht in Frankfurt oder nicht in München, sondern in Stuttgart. Und dann ging die Tür auf von der Maschine und dann habe ich meinen Pass natürlich gezogen und da meinten die deutsche Polizeikontrolle, willkommen zu Hause. Und haben nicht meinen Pass gefragt oder nicht gefragt, wer ich bin, sondern auch sehr viel Fingerspitzengefühl, also da nochmal Dankeschön. Und dann wurde ich auch sofort auf dem Rollfeld abgeholt und direkt rausgefahren in die Wohnung von einem guten Freund von mir. Auch, dass es da keiner mitbekommen hat, dass die Baggers jetzt sozusagen in Stuttgart gelandet sind. Auch da hatte ich Glück und haben viele, viele Personen mitgespielt. Und dann die erste Pizza und das erste Bier. Vielleicht das beste Bier, was ich in meinem Leben getrunken habe und die allerbeste Pizza, weil das Gefängnisessen kannst du eigentlich nicht essen. Und Alkohol gibt's ja dann also für mich eben auch nicht. Also das waren ganz besondere Momente. Und ich hatte ja auch in der ganzen Zeit kein Telefon, also kein Handy, kein Internet, kein Computer. Und hab dann mein Telefon wieder bekommen und da mal so die ganzen Nachrichten aufgemacht. Also, will ich sagen, Tausende, aber Hunderte von Nachrichten. Dass es ihnen leid tat, dass ich verhaftet wurde. Und B, willkommen in der Freiheit. Also ich konnte die ganzen Nachrichten gar nicht in Ruhe oder gar nicht schnell beantworten. Dann natürlich der erste Anruf bei meinen Kindern, bei meiner Mutter, bei meiner Schwester. Höchst emotional. Die haben das gar nicht so schnell geglaubt, wie ich dann wirklich Freiheit war. Weil es ging dann auch zum Ende hin alles sehr schnell. Und also diese Zeit werde ich nie vergessen.
Willkommen zu Hause. Eigentlich.
With Fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25.
Zwei einfache Worte.
Ja.
Aber mit so einer riesigen Wirkung damals für dich, oder?
Ja, auch da habe ich gemerkt, dass ich in Deutschland zu Hause bin.
Das
muss ich ja sagen. Ja. Ich war gerne in England und bin es auch gerne in Italien, aber ich bin Deutscher und ich habe einen deutschen Pass und nur einen deutschen Pass und bin da auf deutschem Boden gelandet und so wurde ich auch dann empfangen. Ne? Und das habe ich wirklich den Kollegen hoch angerechnet.
Jetzt geht's dir wieder sehr gut. Gab es aber auch Momente, wo du dir gewünscht hättest, nicht Boris Becker zu sein?
Das ist eine grundsätzliche Frage, die ich mir seit dem 17. Jahr stelle, seitdem ich Wimbledon gewonnen habe, habe ich gar keine Wahl mehr. Ich habe gar keine Alternative, jemand anders zu sein als Boris Becker. Und das ist schon eine hohe Bürde. Das ist also dieser komplette Verlust des Privatlebens, ob ich es will oder auch nicht, ist teuer. Man hat mich ja auch nicht in Jahren gefragt, ob mir das gefällt, sondern es ist einfach passiert. Das hat auch viele Vorteile, also ich will mich hier nicht beschweren. Ich habe Millionen Fans auf der ganzen Welt, ich habe gutes Geld verdient, ich hatte gute Werbeverträge, ich hatte einen guten Job, alles gut. aber es ist auch ein hoher Preis mit inkludiert, den habe ich auch gezahlt.
Du hättest also lieber Wimbledon mit 17 nicht gewonnen aus heutiger Sicht?
Ich glaube, es wäre gesünder gewesen, hätte ich etwas später gewonnen, ich war ja noch ein Kind, hätte ich mich als junger Mann weiterentwickelt, mich fortentwickelt, hätte ich das Ganze langsamer gestalten können, aber man verliert ja nicht extra, ne? Also wenn man die Chance hat, dann spielt man auf Sieg, das habe ich immer getan. Es war dadurch deutlich schwieriger, vielleicht auch sogar ungesund. Ich glaube, viele Fehler nach meiner aktiven Karriere wären nicht passiert, hätte ich Wimbledon nicht mit 17 Jahren gewonnen.
Es lief aber auch nicht alles gut, nachdem du dann wieder raus, du hast ein privates Glück gefunden, aber du musstest auch einen Schicksalsschlag erleiden, denn deine Mama ist dann leider verstorben. Wie sehr vermisst du sie noch jeden Tag?
Es ist mein großes Glück, dass ich sie noch erlebt habe nach meiner Entlassung.
Ja.
Ich meine, die hätte ja auch in meiner Zeit im Gefängnis sterben können. Ich meine,
hättest du dir das verzeihen können?
Ja, das kannst du dir nicht verzeihen. Ne? Also wenn deine Mutter stirbt und du kannst nicht kurz danach bei ihr sein, kannst die Beerdigung nicht organisieren. Mhm. Ich habe eine Schwester, kann ich bei meiner Schwester sein? Ich habe einen Enkel, die hat Enkel, meine Kinder. Das ist vielleicht die Höchstsprache. Ne? Und deswegen, dass ich sie noch erleben durfte, war mein großes Glück. Dass man mit 89 auch dann mal sterben darf. Mein Gott, habt sie selig, die ist eingeschlafen, morgens nicht mehr aufgewacht. Also wenn man sich einen Tod wünschen kann, dann so einen. Und sie hat Unglaubliches geleistet. Flüchtlingskind aus den Wehren des Zweiten Weltkrieges, aus der ehemaligen Tschechoslowakei, in ein Flüchtlingslager nach Leimen. Wir reden ja gerade von Flüchtlingen. Mhm. Ich bin ein Flüchtlingskind, Leute. Also ich habe das mit der Muttermilch aufgesaugt, deswegen ich habe ein großes Herz für Flüchtlinge. Was sie geleistet hat, um meiner Schwester und mir einfach ein Leben zu geben, das kann man gar nicht mit Worten ausdrücken. Mhm. Deswegen bin ich wirklich froh, dass ich sie noch also relativ lange erleben durfte, nachdem ich wieder frei war.
Hattest du eigentlich große Angst, dass sie sterben könnte, als du im Gefängnis warst? Hattest du diese Gedanken?
Ich hatte Angst. Ich habe mit ihr auch ein paar Mal telefoniert. Und meiner Mutter, ich habe davor auch schon mal gesprochen, deswegen kann ich das sagen, fing an mit einer Demenz. Demenz ist ja ein fortlaufender Prozess. Du bist ja nicht plötzlich hundertprozentig, sondern das ist so jeden Monat ein bisschen mehr. Wir waren auch im Krankenhaus, wir waren bei Ärzte und haben die Diagnose bekommen. Aber sie war noch klar genug, um mich im Gefängnis auch am Telefon zu hören und hat mir Fragen gestellt. Sie war noch klar genug, nicht immer, aber immer häufig genug, um uns auch danach noch zu treffen. Wir haben Weihnachten 23 nochmal zusammen verbracht, bevor sie dann im November 24 gestorben ist. Also ich hatte auch da noch Glück.
Das heißt, damit kann man ja dann auch seinen Frieden schließen.
Ich habe meinen Frieden geschlossen. Also ich habe eine unglaubliche Mutter gehabt und habe ihr alles zu verdanken, was ich heute bin. Ich habe auch mein Buch ihr gewidmet, beziehungsweise den wichtigsten Frauen, die ich habe, das ist meine Mutter und meine Ehefrau. Ohne diese zwei Frauen gäbe es mich heute nicht in dieser Form.
Ich möchte wirklich sehr gerne nochmal mit dir auf den Sport kommen und würde gerne mit einer kurzen Schnellfragerunde beginnen. Okay. Ich gebe dir eine kurze Frage und dann das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Mein allerschönster Sieg.
Auf dem Tennisplatz meine Titelverteidigung 1986 in Wimbledon.
Mit 18 Jahren Titel verteidigt. Die bitterste Niederlage.
Bitterste Niederlage, vielleicht das Finale in Monte Carlo gegen Thomas Muster. Hatte ich zwei Matchbälle, wäre mein erster großer Sieg auf Sand gewesen. Hat nicht sollen sein.
Hat man damit irgendwann seinen Frieden schließen können?
Ich muss dankbar sein, was ich alles gewinnen konnte. Yeah. Ich meine, das ist klar, willst du jedes Turnier gewonnen. Ich habe aber fast jedes Turnier gewonnen. Und das muss erst mal einer von sich behaupten können.
Der greatest of all time im Tennis.
Greatest of all time im Tennis ist Novak Djokovic.
Mein größter Rivale.
Mein größter Rivale war immer ich selber. Ich sprach immer von dem Gesicht im Spiegel morgens im Badezimmer. Da wusste ich, den muss ich besiegen, der Rest ist nicht so schwer.
Ist dir ja sehr gut gelungen, immer mal wieder. Ne? Also, was ich ein bisschen überraschend fand, dass du in deinem Buch sehr viel, zumindest nach meinem Empfinden, über Andre Agassi geschrieben hast.
Ja.
Ist das nur ein subjektives, was ich mir da einbilde, oder ist es wirklich so, dass du doch relativ häufig über ihn geschrieben hast, auch aus deiner Sicht?
Ich war der Superstar der Szene von 1985 bis 1992, 93. Mhm. Und dann war Andre Agassi der größte Superstar. Und das ist schwierig, mit Ruhm und Reichtum mhm. in so jungen Jahren normal umzugehen. Es geht eigentlich nicht.
Du sagst ja auch, er war mit ein Grund, warum du dann irgendwann deine Karriere beendet ja. hast. Wann war der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, das war's dann?
Ich habe immer gespielt, um zu gewinnen. Mir ging es nicht um Geld, mir ging es nicht um Profon. Ich wollte das nächste Match, ich wollte das Turnier und ich wollte der Beste sein der Welt. Das war meine Motivation mit 16 Jahren. Mit 17 habe ich schon fast erreicht und meine komplette Karriere war das immer mein Hauptgrund. Als ich gemerkt habe, Ende der 90er, da kommt jetzt ein Sampras, der an guten Tagen besser ist wie ich, mhm. aber wenn noch schlimmer war, ein gewisser Pete Sampras. Mhm. Pete Sampras war einfach besser wie ich und ich habe das nicht ertragen. Und ich war im letzten Wimbledon-Finale 1985 gegen Pete und ich habe mein bestes Tennis gespielt und ich habe relativ glatt in 4 Sätzen verloren. Da wusste ich, es ist Zeit zu gehen.
Boris, kommen wir zum Schluss zu unserer
ja.
Challenge.
Ja. Ja.
Wir machen Schere, Stein, Papier.
Okay.
Der Gewinner, wie immer, darf bestimmen, was der Verlierer auf Instagram postet. Bild inklusive Text.
Oh, das kann wehtun. Okay.
Du entscheidest, machen wir bis 1? Ja. Eine Runde.
Ja, machen wir 3.
Machen wir 3.
3.
Okay. Also wer zuerst 3 hat, nicht genau. Best of 3.
Wer zuerst 3 hat.
Okay.
Okay.
Okay, let's go.
Ja.
Schere, Stein, Papier. 1-0 für mich.
Okay.
2-0 für mich. Anschluss 2-1.
Okay.
Ey, das gibt's doch
ja,
nicht.
Ja, 2-2. Best of 5.
Oh, scheiße, Mann.
Okay.
Also okay. Jetzt Matchball?
Matchball.
Okay.
Ja!
Hey, Boris. Vielen, vielen Dank, dass du mir heute deine Geschichte erzählt hast. Es war mir eine große Ehre. Vielen Dank für deine offenen Worte. Weiterhin alles Gute und natürlich das Allerwichtigste, ein gesundes Kind.
Natürlich,
demnächst,
natürlich.
Ne? Ja. Und wir sehen uns ja so oder so.
Vielen Dank. Ja.
With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got all the essentials for comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style you can count on. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and effortless looks. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25.